Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 39, Thema der Woche, Dividende. Nur Bares ist Wahres. Doch zuvor, Philipp, du warst viel arbeiten, habe ich gehört.
Ja, ich war viel unterwegs, also arbeiten nicht wirklich, aber viel im Auto. Ich kenne jetzt Deutschlands schönste Funklöcher, Deutschlands schönste Autobahn und natürlich auch Deutschlands schönste Landstraßen und habe jetzt so ein kleines Gefühl bekommen, wie viele Speditionen es doch eigentlich weltweit oder auch in Deutschland auf Deutschlands Straßen gibt in Form von LKWs. Ich kann dir wirklich nur sagen, liebe Lufthansa-Aktionäre, ich freue mich, dass es den Deal gibt. Ich freue mich auch bald wieder Kunde bei eurem Unternehmen sein zu dürfen. Marcel, wie war denn deine Woche?
Ich habe recht viel gearbeitet und ja, ansonsten habe ich auch ein bisschen die Sonne genossen.
Das ist sehr schön, das freut mich. Und apropos genießen, wenn du diesen Podcast so sehr genießt, wie wir es tun, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Gib uns gerne einen Daumen nach oben, komm recht herzlich zu uns in die Facebook-Gruppe, folg uns auf Instagram und bei Facebook kannst du natürlich auch an der Diskussion der Woche teilnehmen. Bevor es jetzt losgeht mit den Themen der Woche, gibt es eine kurze Info von unserem Werbepartner. Heute handelt es sich um Brain Effect. Du stehst kurz vor dem Kauf deiner nächsten Aktie? Willst du sie vorher nochmal fokussiert analysieren?
Dann hat Brain Effect für dich mit Focus Now das passende Produkt.
Wer ist eigentlich Brain Effect?
Brain Effect ist der Hersteller von Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regenerierter aufwachen oder fokussierter Aktien zu analysieren. Arbeite jetzt an deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, um das Beste aus dir herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Einfache Erfolgsformel: Eat, Perform, Sleep.
Was macht Focus Now so besonders?
Zusammen mit Vitamin B12 bekämpft es Müdigkeit und gibt dir einen Energiekick. Mit smarter Koffeindosis ist es die perfekte Kaffee-Alternative. Schmeckt lecker nach Apfel und ist ohne Zuckerzusatz. Entwickelt von Ernährungsexperten und dazu gibt es noch einen kostenlosen digitalen Fokus-Coach.
Mix it, drink it, spot on für 110% Fokus on point. Schau doch mal vorbei auf www.brain-effect.com und spare 20% auf Focus Now und alle Einzelprodukte mit dem exklusiven Code AKTIEN20. Link hierzu und den Code findest du in den Shownotes.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Was hat mich zuerst bewegt heute? Philipp, du hast es ja schon angesprochen, und zwar die Lufthansa. Und hier kam es ja zu einer außerordentlichen Hauptversammlung aufgrund des Rettungspaketes vom Staat. der jetzt abgestimmt werden sollte. Und das war am 25. auch der Fall. Und der Herr Thiele, wo wir ja befürchtet hatten, dass der vielleicht sogar dagegen sich ausspricht, der hat jetzt doch dafür gestimmt. Ich glaube, das Treffen mit dem Herrn Scholz und natürlich auch mit dem Vorstand von der Lufthansa scheint Herr Thiele befriedigt zu haben, zumindest von seinen Anforderungen. Denn klar, er hatte natürlich was dagegen, dass der Staat hier zu groß beteiligt ist und die Lufthansa dadurch in dem Restrukturierungsprogramm behindert wird und vielleicht keine Leute entlassen kann, weil eben auch der Staat sagt, nein, bloß nicht so viele Leute entlassen und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, war das dann trotzdem ein guter Deal und dass er zugestimmt hat, das zeigt nochmal etwas, naja, ich sag mal Qualität.
Das auf jeden Fall und man sieht es ja auch wieder, wir haben letzte Woche ja schon davor gewarnt, wenn der Staat sich einfach wahllos auch in Unternehmen einmischt. Für mich ja auch ein großes Beispiel und auch gleich mein Thema ist ja Volkswagen und da ist ja auch der Staat Niedersachsen mit 20% beteiligt und man sieht ja aktuell, ja, Herbert Diess wurde ja eigentlich abgesägt und das liegt halt auch daran, weil er wollte einen neuen Weg gehen, er wollte wirklich das mal anpacken, aus diesen alten Strukturen da rauszukommen und was ist passiert, das hat ihn am Ende eigentlich die Macht gekostet. Glaubst du eigentlich, dass Herbert Diess bis Ende des Jahres noch CEO ist von Volkswagen?
Er ist ja nicht mehr CEO von Volkswagen, sondern vom ganzen Konzern.
Ich meine vom Gesamtkonzern, ja. Also die Marke hat er ja schon verloren.
Richtig, genau. Schwer zu sagen, also je nachdem, was, wie er jetzt die einzelnen Marken, ist die Frage, wie er jetzt die einzelnen Marken überhaupt, ich sag mal, bestimmen kann, wie die Richtung ist. Aber ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, sowas ist immer so ein Schuss vom Bug, ja.
Ja, es ist ja auch niederschmetternd für dich als Person, wenn du dann so in öffentlichkeitswirksam auch diese Kernmarke, dieses Prestigeobjekt einfach entrissen bekommst.
Ja, es ist so ein bisschen wie eine Drohung so, jetzt nehme ich dir aber VW weg, du darfst aber trotzdem noch den ganzen Konzern leiten. Aber wenn du das auch verkackst, dann fliegst du raus.
Genau, das ist also, und ich finde apropos, ja, Konzern leiten, ich glaube, was auch keine Idee von Herrn Diess ist, aber was ich heute gelesen habe, ist, dass Volkswagen erwägt den Rückkauf von Europcar. Und da war ich schon mal überrascht. Habe ich mir gedacht, Europcar gehörte mal zu Volkswagen, wusste ich persönlich gar nicht. Wusstest du das?
Nein.
Bis 2006 gehörte nämlich Europcar zu Volkswagen und im Jahr 2006 haben sie für 3,3 Milliarden Euro es an Eurazoe verkauft. Das ist ein Finanzinvestor aus Frankreich und man hat das damals gemacht, weil man sich auf das Kerngeschäft konzentrieren möchte. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, aber jetzt heißt es auf einmal, VW möchte dank Europcar ein neues Geschäftsfeld erschließen, weil sie so einfach auch den Vertriebskanal des privaten Leasings, also zum Beispiel mit E-Autos an Privatkunden, also den Aufbau sozusagen fördern wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sowas nicht. Ich finde persönlich, man sollte sich doch auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und ich glaube, Volkswagen verzettelt sich auch hier so ein bisschen. Klar, das Unternehmen Europcar ist keine 400 Millionen mehr wert an der Börse. Aber trotzdem, wenn man erst noch nicht mal 15 Jahre später oder vor 15 Jahren sagt, hey, ich verkaufe das für 3,3 Milliarden, wieso sollte man es jetzt zurückkaufen und sich weiter diversifizieren? Ich glaube, eine Diversifikation in so einem Riesenunternehmen, wie es doch Volkswagen ist, mit all seinen über Tausenden von Angestellten, das finde ich nicht gut. Das hat man auch die letzten Jahre immer bei vielen Unternehmen gesehen, die sich einfach mit sowas verzetteln. Zum Beispiel Philip Morris ist ja ein Riesenbeispiel, ne? Die haben ja gekauft und gekauft und gekauft, als sie richtig in Cash gebadet haben. Was ja viele gar nicht wissen, ist ja auch der Ursprung von Kraft Heinz, kommt ja auch von Philip Morris. Und da muss ich einfach sagen, Volkswagen, lasst das lieber. Konzentriert euch einfach darauf, dass ihr gute Software baut, gute Autos und wirklich auch hier zum Tesla-Jäger werdet, wie zum Beispiel einige ja im Moment sagen, durch den Porsche Taycan, der ja wirklich ein Tesla-Jäger werden könnte. Aber ich glaube, der Schritt zu sagen, wir kaufen jetzt Europcar zurück, ist der falsche, weil man ja auch sagt, man will ja auch ein eigenes Carsharing, also einen eigenen Carsharing-Dienst rausbringen. Das hat man ja jetzt auch verschoben auf 2022. Also ich glaube, das ist purer Aktionismus. Natürlich hat Volkswagen auch das Geld. Sie haben 17 Milliarden Euro an Liquidität. Also sie könnten es wirklich bezahlen, ohne sich neu zu verschulden. Aber ich glaube, man würde sich deutlich verzetteln und sich nicht mehr auf das Kerngeschäft und auf die Zukunft konzentrieren. Wie siehst du das denn?
Ich überlege die ganze Zeit, ob Synergien irgendwie erfüllt werden könnten mit einem potenziellen Zukauf. Man hat ja dann auch die Mobilitätsplattform in Hamburg zum Beispiel, weshalb ja auch Clever Shuttle, die ja bei uns in Leipzig recht aktiv sind, musste ja in Hamburg dann quasi das Feld räumen. Und Muja heißen die, glaube ich.
Genau, oder? Richtig.
Ja. Und
vielleicht hat das eine Art Synergie, weil sie eben auch sehen, dass die Mobilität von morgen nicht nur im Verkauf von Autos ist, sondern im ganzen System des Verleihens, des
Flexiblen. Ja.
Genau, dass sie vielleicht sagen, okay, hier sehen wir eine Chance, weil hier schon ein großer Markt, eine große Strategie schon hintersteckt.
Aber ich sehe trotzdem weiterhin dort die Zukunft bei der Software.
Ja, 100%.
Und nicht bei der, bei dem, also dieses klassische Autovermieten. Klar, sie haben super Rabatte dann, weil sie dann natürlich auch bei Volkswagen direkt einkaufen können. Da sind Synergien, keine Frage. Aber es ist trotzdem, nee, also ich geh nicht mit. Ich glaube, man verzettelt sich da und ich glaube, ein Kauf hier wäre nicht wirklich.
Ja, von außen betrachtet könnte ich mir halt vorstellen, dass sie einfach wirklich jeden Euro brauchen, um einfach Tesla zu jagen. Ne? Ja, also einfach richtig. Diese Batterie so und auch die Kosten für diese Produkte oder für die Autos so zu minimieren, dass es halt wirklich rankommt an die Nummer.
Aber ich glaube, hier ist, wie gesagt, die große Beteiligung vom Land Niedersachsen, diese starren Strukturen, die du bei VW hast. Ich glaube nicht, so leid es mir tut, auch um unsere Industrie, weil das ist eine Schlüsselindustrie von uns. 5% aller Deutschen sind aktiv oder passiv auch verknüpft mit der Automobilindustrie. 5% somit auch von unserem Bruttoinlandsprodukt. Und da muss ich einfach sagen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Aber natürlich, wenn jemand anders eine Meinung dazu hat, gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht arbeitet er auch in dieser Industrie und kann da auch mehr zu sagen. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, genau. Ich komme nochmal auf das Thema Wirecard. Klar, das haben wir jetzt dann doch recht viel gehört und viel gelesen die ganze Woche. Aber wir müssen jetzt mal kurz resümieren. Eine Woche ist es her und innerhalb von einer Woche vom, immer noch potenziellen Highflyer zum Wahnsinn. Absoluten Insolvenzkandidaten.
Zum innovativsten Unternehmen vermutlich aus Europa. Also angeblich.
Angeblich. Klar, richtig. Also wir hatten ja noch eine Analyse gestartet letzten Sonntag, natürlich dann zu dem jeweiligen Stand, Wissenszeitpunkt. Das ist natürlich dann schwierig, das jetzt im Nachgang. Ja.
Auch hier nochmal an der Stelle vielen lieben Dank für das tolle, positive Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben uns wirklich riesig gefreut.
Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Also ich bin schockiert, dass sowas im DAX passieren kann. Ich bin schockiert, dass jemand wie der Herr Braun, dass das wirklich, also und die Financial Times hatte recht, das muss man auch sagen. Auch wir haben ja lange an Wirecard wirklich festgehalten. Ich habe ja sogar Wirecard letzte Woche noch, bin ich ja wieder eingestiegen. Wer unseren Depotrückblick verfolgt, weiß ja, ich bin ausgestiegen. Aber ich dachte mir dann trotzdem, Mensch, das kann alles nicht so möglich sein in unserem Land. Und ja, ich bin eigentlich doch sehr enttäuscht, weil ich glaube, Wirecard, wenn alles so gestimmt hätte, wäre eine Chance für Deutschland gewesen. Und jetzt haben wir uns eigentlich wirklich lächerlich gemacht, oder? Wie siehst du das?
Ja, klar. Und wie man es halt schon öfter hört, tatsächlich die Aktienkultur, die wir ja auch stärken wollen, ist ja auch bei uns auf der Agenda, die wird natürlich hier mit Füßen getreten, wenn ein DAX-Konzern innerhalb von wenigen Handelstagen wirklich nahezu pleite geht. Also es ist schon, die ganzen Nachrichten, die haben sich ja überschlagen, ne? Vom Insolvenzantrag als letztes bis hin zu Herr Braun wurde festgenommen, hat es wieder rausgekauft.
Und es ist ein ganz schöner Krimi.
Auf den Philippinen ist was los. Also ich freue mich wirklich auf den Film, der dann irgendwann
da
mal rauskommt.
Da gibt es bestimmt bald eine Serie zu.
Ich würde es mir wirklich wünschen.
Ja. Apropos sich neu strukturieren, das will auch der Konzern Shell. Aber nicht nur gefühlt das erste Mal, sondern gefühlt immer, wenn die Ölpreise im Keller sind, plant Shell eine Restrukturierung. Vorher werden die Aktien massivst abverkauft, dann geht es wieder, eigentlich, ich glaube, die haben sich bestimmt sogar schon fast verdoppelt seit dem Tief, oder? Ja, wir waren ja unter 10 Euro, aber es ist wirklich, und jetzt bis Jahresende will Shell mal wieder einen neuen Umbau machen und ihn dann natürlich auch bekannt geben. Kern dieses Umbaus, Marcel, was denkst du? Ja. Eigentlich wie immer die typischen Sachen.
Dividenden, Mitarbeiter.
Richtig. Und natürlich, also Stellenabbau, Kostensenkung. Dividende wurde ja jetzt schon gekürzt. Das ist natürlich der erste Schritt. Finde ich auch persönlich sehr richtig. Die Ausschüttungsquote war einfach zu hoch, wenn man den Konzern transformieren möchte. Auf lange Sicht könnte dennoch Shell sehr, sehr interessant werden. Sie wollen sich ja wirklich zum sehr grünen Konzern wandeln. Dazu möchte ich dir, lieber Zuschauer, auch nochmal eine Analyse von unserem lieben, wertgeschätzten Peter auch ans Herz legen. Link dazu findest du in den Shownotes. Aber wie ist es denn für dich? Wäre Shell für dich ein Thema?
Nach wie vor nein. Mir dauert es einfach zu lange. Ich will Unternehmen in meinem Depot haben, die gar keine Restrukturierung nötig haben.
Aber was ich sehr interessant fand, in unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, du möchtest viel mehr deinen Fokus noch ein bisschen mehr auf grün setzen.
Genau, auf die Sachen, die schon grün sind und nicht erst die grün werden wollen. Und
wenn oder der Ölpreis einen grünen Anstrich bekommen.
Genau, oder wenn sie dann doch wieder der Ölpreis steigt, plötzlich verwirft man wieder diese Pläne, weil man denkt so, oh, jetzt ist hier wieder Pandora offen. Also
ich glaube, Shell aber trotzdem hätte mit ihrer Infrastruktur durch die Tankstellen, also sie beliefern ja dieses ganze Up-and-Downstream-Geschäft, also haben eigentlich die komplette Wertschöpfung, hätten sie schon die Möglichkeit, auch ziemlich stark ein großer Global Player in der Wasserstofftechnologie zu werden, wenn sie das wollen würden, also als Anbieter von Wasserstoff, aber wahrscheinlich rentiert sich das im Moment noch nicht für dieses Unternehmen. Apropos rentieren, du hast ja noch zwei Unternehmen uns als nächstes Thema mitgebracht. Der eine hält ja 81% vom anderen und will die jetzt verkaufen. Wir sprechen über
Dell. Dell hält nämlich noch 81%, wie du schon richtig sagst, von VMware, und das ist ein Softwarekonzern. Und jetzt wird eben geprüft, ob man ja diese 81% verkauft oder ob man VMware einfach komplett übernimmt. Ja, die 81% sind aktuell 50 Milliarden Dollar wert, und Experten und Analysten sagen, dass das Potenzial für VMware sehr viel größer ist, einfach weil man da natürlich die Chance hat, von einem Tech-Konzern und einem Cloud-Anbieter direkt übernommen zu werden. Ja. Und nochmal so, wer ist VMware? Also es ist ein Technologieunternehmen und Anbieter von Softwarelösungen im Bereich Cloud Computing sowie der Virtualisierung von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Also jemand, der da wirklich, ich habe nochmal auf die Webseite geguckt, verschiedene Clouds zusammenbringt, also ob es Azure ist oder eben ob das AWS ist.
Hat das dann sowas ähnliches wie Red Hat, was IBM übernommen hat?
Weißt du das? Das ist Hybrid, aber es ist nicht ganz das Gleiche, weil es hier eher darum geht, du kannst deine eigene Cloud erstellen, als privater oder auch als gewerblicher Kunde. Okay. Und kannst aber dann trotzdem übergreifend über alle anderen Clouds, wenn du eben verschiedene nutzt, einfach anbinden und das wirklich aus einem Haus, also am Ende aussehen zu lassen. Und das scheint doch eine recht hohe Nachfrage zu haben, weil sie eben einen riesen Kundenstamm haben schon. Und vielleicht übernimmt jetzt hier ein großer Cloud-Anbieter und könnte die Mehrwerte dann direkt nutzen.
Aber wer wäre das?
Das ist die Frage.
Also glaubst du, hast du was gelesen, ob Dell auch direkt verkaufen würde an jetzt zum Beispiel Microsoft?
Das ist noch offen, es wird ja gerade geprüft. Und da kommen wir vielleicht auch gleich dazu, dass der Prozess des Verkaufs noch in der frühen Phase ist. Ich sage deswegen Verkauf, weil das viel wahrscheinlicher ist, weil einfach Dell noch riesengroße Lasten. Das kann
nicht so auf dem Markt donnern. 81%.
Das ich glaube, es wird eher ein Direktverkauf sein. Ja. Also wie gesagt, das wird noch geprüft, aber Dell hätte es auf jeden Fall nötig, denn sie sind hochverschuldet mit 57 Milliarden Dollar. Und wie sind sie an VMware eigentlich gekommen? Die haben 2016 EMC übernommen und von EMC war VMware die Tochterfirma oder eine Tochterfirma, und der Deal hätte sich ja schon gelohnt. Ne? Wenn man überlegt, für 67 Milliarden hat man EMC übernommen und jetzt ist alleine, Stand jetzt VMware 50 Milliarden wert, dann wäre das doch ein guter Deal. Und beide Aktien sind auch gestiegen auf der Nachricht, also durchaus positiv für die Anleger beider Seiten.
Was mich doch, was mir hier zu denken gibt, ist erstmal die hohe Verschuldung von Dell. Das ist natürlich ein Druckmittel für die Gegenseite, zu sagen, wir zahlen nicht das, was VMware aktuell wert ist. Normalerweise sind ja Übernahmen mit einem Aufschlag anstatt mit einem Abschlag zu rechnen. Also das dürfte interessant werden. Sollten wir auch auf jeden Fall vielleicht auch VMware mal in eine Analyse mit reinnehmen.
Ja.
Dann muss ich aber auch ehrlich sagen, 57 Milliarden oder sagen wir mal 50 Milliarden Dollar wert, da kommen ja eigentlich nur Alphabet in Frage und vielleicht Microsoft. Noch Microsoft. Beide haben natürlich genug Cash, um das ohne neue Schulden zu bezahlen. Aber natürlich auch eine Apple. Oder vielleicht Amazon? Amazon hat nicht so viel Cash.
Oh, da würde ich.
Ja, aber ich glaube dann würde VMware einige an Kunden verlieren. Das ist ja, ich glaube nicht, dass die eine Microsoft Azure zulassen würde, dass Amazon Web Service so direkt auf die Cloud zugreift.
Das ist die Frage dann, ne?
Genau, also spannende Geschichte, aber vielleicht auch Facebook, um da vielleicht auch ein neues Wachstumsfeld zu erschließen, weil die sitzen ja auch auf einem riesen Cashberg und wissen nicht, wohin. Aber vielleicht auch das Unternehmen von meinem nächsten Thema. SoftBank braucht dringend frisches Kapital. Brauchen sie vielleicht frisches Kapital, um VMware zu kaufen, Marcel? Was denkst du?
Ich hoffe es nicht.
Ja, sie planen nämlich den Verkauf von Aktien von T-Mobile und Alibaba und rechnen mit einem Gesamterlös von 35 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich richtig viel. Also da hast du mal wieder richtig Cash. Weil SoftBank braucht wirklich das Geld, um missglückte Investitionen wie, wir erinnern uns, WeWork, Uber und natürlich auch Wirecard auszugleichen. Hier gab es ja auch eine Wandelanleihe, die man gezeichnet hat. Schade SoftBank, ne, muss man wirklich sagen. Sie haben im letzten Jahr 12,1 Milliarden US-Dollar Verlust erlitten und das Geld soll. Und das wundert mich jetzt natürlich mal wieder, weil das ist eigentlich nur, ja, ein bisschen so Financial Engineering. Das Geld wird genutzt für Aktienrückkäufe und Schuldentilgung. Aber Aktienrückkäufe sind ja keine Investitionen. Sie bieten natürlich einen Mehrwert für den Aktionär. Aber ich denke, so eine Softbank sollte dann doch sich breiter in ihrem Geschäftsmodell aufstellen. Das machen sie ja auch. Jungen Firmen viel Kapital geben, um sie dann im Exit zu verkaufen. Aber ja, ich glaube, Aktienrückkäufe sind hier der falsche Weg, oder? Wie siehst du das?
Ja, man muss ja auch sagen, der Vision Fund, der eben von der Softbank geführt wird, der ist ja wirklich in allen Startup-Bereichen mit dabei. Ne? Also der versucht ja keinen Trend zu verpassen. Und na klar, es kann auch mal was schief gehen. Und da war 2019 mit WeWork, Uber und Wirecard natürlich gleich eine harte Nummer.
Ja.
Und ja, jetzt brauchen wir halt das Geld, um Aktienrückkäufe und auch die Aktionäre, naja, wieder bei Laune zu halten. Und
muss man natürlich auch sagen, Aktienrückkäufe ist auch ein großer Trend der letzten Jahre gewesen bei US-Unternehmen. Vielleicht kommt das jetzt langsam in Japan an. Obwohl es natürlich ganz spannend ist, weil japanische Unternehmen haben eigentlich eine sehr, sehr hohe Eigenkapitalquote. Meistens deutlich über 70%, also sind sehr, sehr cash-intensiv, sehr, sehr cash-lastig auch. Also es dürfte doch spannend bleiben, was dort Softbank machen wird, findest du nicht?
Ja, absolut.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist, na, was denkst du, Marcel?
Ich kann es mir vorstellen.
Bayer, mein Unternehmen, was ich auch im Depot habe. Und da muss ich sagen, sie haben einfach zum Glück oder endlich können sie langsam dieses Thema Glyphosat beenden, zu den Akten legen, weil sie verkündeten eine Einigung mit den meisten Klägern in der USA. 75% umfasst der erste Schritt. Und das ist schon doch sehr, sehr viel. Das hört sich zwar vielleicht noch relativ wenig an, aber die restlichen 25% sollen laut Herrn Baumann in den nächsten Monaten auch beigelegt werden. Bayer plant dafür zwischen 10,1 Milliarden US-Dollar und 10,9 Milliarden US-Dollar. Und jetzt hatte ich mich mal gefragt, Mensch, was wird Bayer eigentlich machen, um sich vor zukünftigen Klagen zu schützen? Und hier hat man jetzt einfach in diesem Vergleich eine Abmachung mit reingenommen. Das kann man in der USA machen, finde ich doch ganz interessant, wusste ich auch gar nicht, dass sich dann alle zukünftigen Fälle danach richten werden. Es wird ein Expertengremium geben, welches den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Lymphdrüsenkrebs wissenschaftlich ein für alle Mal klären wird. Dieses Gremium wird jetzt dann anfangen, nachdem der Vergleich geschlossen ist, und in mehrjährigen Studien feststellen, ob Glyphosat Krebs erregt oder nicht. Jetzt ist natürlich auch die Frage von diesen 10 Milliarden, wer bekommt das Geld und ein Großteil davon? Fast 30% oder ca. 30% gehen an die Anwälte der Kläger, sprich Minimum 3 Milliarden US-Dollar. Und man kann ihnen nur sagen, wow, die Firma Bayer hat einige zum Millionär gemacht. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt ist ja die Frage, wie setzen sich diese 10 bis 11 Milliarden zusammen? Und es ist nicht nur Glyphosat mit enthalten, sondern auch Dicamba ist ein anderes Mittel. BASF hat auch dieselben Probleme aktuell. Hier hat man sich geeinigt auf 400 Millionen US-Dollar. Und 850 Millionen US-Dollar, weil die Tochterfirma Monsanto bis 1977 Chemikalien in lokale Abwässer gespeist hat. Das ist also auch beigelegt worden. Jetzt, wie schon eben gesagt, die spannende Frage, woher nimmt Bayer eigentlich das Geld? 7,6 Milliarden Dollar nimmt man durch den Verkauf der Tiermedizinsparte. Natürlich sehr, sehr schade, weil die doch sehr profitabel war. Und der Rest wird aus dem Cashflow der nächsten 3 Jahre bezahlt. Und eventuell gibt es noch eine Anleihe. Also das heißt, man kann die Zahlung jetzt wirklich auf 3 Jahre strecken. Also operativer Cashflow plus Tiermedizin plus eventuell eine neue Anleihe. Ich kann wirklich nur sagen, ich habe ihn heute gehört, den Herrn Baumann, im Podcast von Gabor Steingart. Also vom Donnerstag kann man sich wirklich nochmal anhören. Sehr hörenswert, geht auch nochmal um Wirecard. Gute Leistung von ihm. Er war doch auch sehr demütig. Er war auch geschafft, das hat man gemerkt. Er war jetzt auch froh, dass dieses Thema jetzt so langsam zum Ende kommt. Aber ich glaube auch, das Thema ist bei den Aktionären noch nicht vorbei. Und sollte es eine neue Anleihe geben, auch natürlich das mit dem Cashflow ist auch nicht so schön, weil Cashflow könnte man natürlich auch schöner und besser anders nutzen. Forschung und Entwicklung und natürlich auch Aktienrückkäufe und vielleicht auch Dividendenerhöhung. Aber was Herr Baumann heute auch ganz klar gesagt hat in dem Interview ist, man muss sich immer noch vorstellen, Bayer ist jetzt natürlich systemrelevant, sind sie, aber es gibt noch 800 Millionen Menschen auf der Welt, die jeden Abend hungrig ins Bett gehen und diesen Menschen muss geholfen werden und auch Bayer will seinen Beitrag dazu leisten. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Zündschnur für die Hauptversammlung 2021 ist gelegt. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr endlich dabei zu sein, nicht nur virtuell. Aber du bist ja auch selber in Bayer investiert. Wie siehst du denn dieses ganze Thema?
Ja, ich habe auch sehnsüchtig darauf gewartet und tatsächlich finde ich den Deal noch viel besser als gedacht. Nicht, weil hier 10,9 Milliarden quasi abgeben werden und es ist auch kein Schuldeingeständnis, sondern es ist einfach nur der vernünftigste Weg, so wie Baumann eben auch das Ganze kommentierte. Und ich finde es halt wirklich super, dass gerade jetzt die frisch aufgeflammten Themen wie die Kamba, die jetzt wie plötzlich wie aus dem Boden geschossen neu als Probleme aufgetreten sind, gleich mit weg rationalisiert wurden mit dieser Nummer. Und das finde ich schon super. Und dass man es auch auf 3 Jahre strecken kann, weil so wird auch die Dividende und auch, ich sag mal, das operative Geschäft nicht so stark, ja, ich sag mal, beeinträchtigt aus der Nummer. Deswegen denke ich, ist ein super Deal und bin auch sehr, sehr glücklich, dass Herr Baumann das, ich sag mal, auch so straff durchgezogen hat. Ne? Also ja, viele wären da vielleicht gegangen auch, wenn sie wurden nicht entlastet. Das ist ja auch schon ein Thema, wo man dann viel gehen könnte.
Das sagt er auch in dem Interview, dass es doch sehr nervend, aufreibend auch schon alles war, die letzten 2 Jahre für ihn. Aber er sagt auch, er hat nicht ans Aufhören gedacht. Und er kann sehr gut abschalten, hat er gesagt. Das ist ein Riesenvorteil von ihm.
Ja, und ich fand es auch witzig, wie er sagte, wie sie heute feiern, heute Abend. Ja, der Kollege, der hat schon 4 Flaschen Wasser bereitgestellt und da werden wir nochmal richtig anstoßen.
Ja.
Und also sympathisch auch.
Gut gemacht und es wird natürlich hoffentlich auch allen Leuten, die wirklich, wenn sie daran durch falsche Handhabung erkrankt sind, vielleicht wirklich auch noch geholfen und auch ihr Weg oder ihr Leiden natürlich auch verringert. Was ist denn dein Top?
Ja, systemrelevant, würde ich sagen, ist hier die Verbindung und zwar
auf jeden Fall.
Amazon hat den Klima-Pledge-Fonds herausgegeben und stellt da 2 Milliarden Dollar für diesen Klimafonds bereit. Und Bezos möchte hier visionäre Unternehmer und Innovatoren investieren und möchte natürlich dabei helfen, dass Investoren und eben alles, was dazu beiträgt, dass CO2-Ausstöße von der Industrie eben wirklich reduziert werden, dass diese eben, ich sag mal, Geld bekommen, um operativ da voranzukommen. Ist natürlich auch super für Amazon, die natürlich davon profitieren werden mit diesen Beteiligungen. Und wichtig fand ich auch, dass es hier nicht nur Startups oder nicht nur große Unternehmen, die sich darum mit beschäftigen, sondern eben auch wirklich jeder Größe, jeder Branche, die da wirklich Geld bekommen. Also finde ich schon super und das Ziel ist einfach eine CO2-freie Wirtschaft. Finde ich super, dass man auch den grünen Wert nimmt und hier sage ich ja, gut, dass wir jetzt in Grün investieren, also ich zumindest vorrangig und insofern ist meine Amazon-Position auch legitimiert, weiter zu behalten.
Du hast die Absolution soeben erhalten.
Ja, danke.
Diese Woche von mir die Absolution nicht erteilt bekommen wird, ist unser Kontinent Europa. Die europäischen Unternehmen entkoppeln sich nämlich immer mehr von ihren Gegencountern oder Partnern in der USA. Die 500 größten Unternehmen in der USA kommen mit einem durchschnittlichen Gewinnrückgang von -4% durch die Corona-Zeit, Europas 500 größten Unternehmen mit -8%. Und das ist schon eine große Schere, das darf man gar nicht vergessen. Also ob du 4 oder 8% Rendite oder Dividende oder sonst irgendwas bekommst, da ist wirklich der Zinseszinseffekt, der wird sich hier irgendwann spürbar bemerkbar machen. Und ich kann nur wirklich sagen, wir brauchen jetzt ein großes, starkes Konjunkturprogramm auf europäischer Ebene, weil ich sehe hier einfach, dass die zyklischen Unternehmen in Europa, wir hatten es eben gerade schon besprochen bei den Themen der Woche, Volkswagen, die einfach Europcar kaufen wollen und nicht wirklich in die Zukunft investieren wollen, oder unserer Meinung nach natürlich, sie geraten hier wirklich unter Druck und die USA hat mit ihren Tech-Unternehmen und natürlich auch den Dienstleistern die restliche Welt oder die westliche Welt eigentlich in der Hand. Wie siehst du das denn?
Ja, man sagt ja eigentlich immer, dass die Altindustrien so ein bisschen robuster sind. Ne? Man sieht aber, wenn -8% in Europa die 500 größten Unternehmen eben einbrechen an den Gewinn und stellt jetzt mal den BIP, die BIP-Absenkung, die prognostiziert ist, mal daneben, dann ist die ja sogar geringer als das, was hier 8% gefallen ist an Gewinn. Das ist ja also ein deutlicher größerer Einschnitt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen salopp und vielleicht nicht ganz sauber vergleichen möchte. Aber ich finde das schon bedenklich und ich meine, -4% zu -8%, das ist rein volkswirtschaftlich schon sehr, sehr bedenklich, denke ich, ja. Genau, apropos bedenklich, was ich wirklich sehr bedenklich finde, ist auch mein Flop, denn jetzt frage ich mich, worauf sollen wir uns Aktionäre denn verlassen können, wenn nicht einfach mal auf die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen einfach auch angucken, prüfen und ich sag mal wirklich dann auch testieren. Und hier kommt man zwar nochmal zurück auf Wirecard, aber für mich der größere Flop, das habe ich schon am Montag gesagt, ist KPMG und Ernst & Young, die es einfach nicht geschafft haben, über Jahre hinweg wirklich krass, deutlich, ne? Mal zu sehen, ob ihr Geld auf den Treuhandkonten ist oder nicht. Und dann stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt Wirtschaftsprüfer bin und habe so ein Unternehmen, dann lasse ich mir die Einlogdaten oder wie auch immer geben und schaue einfach.
Die Belege auch.
Ja, nicht nur, ja, Belege, ja, gut, mehrere Belege. Ja, aber mehrere Belege, die es auch, ich sag mal, aussagekräftig machen, und vor allen Dingen gucke ich doch einfach auf das Konto. Ja. Es muss doch möglich sein, auf dieses Konto zu gucken, da Zugriff zu haben und zu sagen, okay, yo, hier liegen so und so viele Millionen und hier liegen so und so viele Millionen.
Wir reden über Milliarden.
Nein, eben, ja. Das war ja verteilt, das war ja nicht alles ein Konto, ne? Das waren ja verschiedene Konten. Aber warum schafft man das nicht, als Wirtschaftsprüfer so seinen Job zu machen, dass, ich meine, darauf vertrauen wir Anleger.
Ja.
Und das finde ich wirklich, das ist für mich der größte Skandal. Auch die
BaFin überhaupt nicht wirklich reagiert. Wirecard hat auch nie als Bank gesehen, auch als Bank geprüft, sondern als, ja, ja, als Dienstleister, Tech-Unternehmen, was sie ja irgendwo auch sind, oder Fintech. Aber man hätte sie auch als Bank natürlich mit unter die Lupe nehmen müssen.
Das finde ich halt sehr bedenklich, weil ich meine, irgendwo müssen wir uns verlassen auf die Zahlen, die da eben kommen in die Bilanzen. Und das ist für mich mindestens genauso ein großer Skandal von den beiden, wie der Betrug selbst von Wirecard.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auch gespannt. Das Thema, wie gesagt, wir hatten es ja gerade schon gesagt, das ist noch lange nicht ausgestanden. Neue Umfrage der Woche bei Facebook. Wie hast du deine Dividende am liebsten? Link dazu findest du in den Shownotes. Komm gern in unsere Facebook-Gruppe.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Heute sprechen wir über ein Thema, das doch immer wieder mal die Leute spaltet, zumindest in ihren Ansichten. Es geht um Dividende. Nur Bares ist Wahres. Und ja, manche sagen, Mensch, ihr habt doch schon mal über Dividende gesprochen, aber heute geht es ein bisschen tiefer in die verschiedenen Arten der Dividenden. Und Dividenden sind ja bekanntlich Gewinnausschüttungen in Bar eines Unternehmens an die Aktionäre. Beispielsweise erhöhen manche Unternehmen schon von Jahr zu Jahr, und das schon über 50 Jahre, ihre Dividenden, und das ist natürlich schon sehr beachtlich.
Es gibt natürlich auch Unternehmen, wie zum Beispiel in Deutschland, da ist es eigentlich ganz normal, nur einmal im Jahr auszuschütten. Aber es gibt auch Unternehmen, zum Beispiel oft in der USA, die schütten viermal im Jahr sogar eine Dividende aus oder monatlich. Das ist natürlich auch ein richtiger Knaller. Und es gibt sogar auch ein Unternehmen, was ich kenne, was die Dividende nicht nur einmal pro Jahr erhöht, sondern jedes Quartal. Ich rede von dem REIT American Tower. Hast du ja auch im Depot, richtig?
Richtig.
Hast du uns denn noch ein paar Unternehmen oder welche Unternehmen hast du denn mitgebracht, die die Dividende jedes Jahr erhöhen, und seit wie vielen Jahren denn?
Ja, American States Water ist ein wahrer Dividendenkönig. Dividendenkönig ist man dann, wenn man 50 Jahre in Folge Dividende erhöht. Und hier sind es sogar schon 65 Jahre, und ich glaube, das ist führend aktuell. Dann haben wir noch Procter & Gamble, also auch bekannt und auch schon seit 64 Jahren. Und ja, habe ich selber im Depot 3M, ja, mit 62 Jahren. Also auch hier nochmal ein Dividendenkönig. Kennst du noch welche?
Ja, das auch, aber überleg dir mal, der Zinseszinseffekt, das ist ja unglaublich. Also wenn du wirklich mal so, ja gut, 65 Jahre, das wird keiner durchhalten wahrscheinlich.
Naja, doch ältere Herrschaften. Ich sag
wenn
mal so,
du mit 20 einsteigst, dann bist du mit 85, glaube ich, kannst du allein schon von der Procter & Gamble oder von der American States Water Dividende sehr, sehr gut leben.
Die einzelne Dividendenrendite ist ja dann so enorm hoch, das ist ja unfassbar.
Also da lohnt sich, glaube ich, auch im Alter. Also wichtig ist, wir sind natürlich keine Dividendengegner, wir sind auch Befürworter davon. Gesunde Unternehmen, die nicht mehr so stark wachsen, sollten lieber Dividenden erhöhen und ausschütten, bevor sie zum Beispiel, was weiß ich, wie eine Volkswagen überlegen, Europcar zu kaufen von dem Geld. Also dann, glaube ich, kann doch der Aktionär doch mehr damit eigentlich reißen. Ich habe noch drei Unternehmen mitgebracht. Einmal Coca-Cola. 58 Jahre am Stück. Also egal, was passiert ist. Wirtschaftskrise, Ölkrise, Dotcom-Blase, alles mit dabei, alles mitgenommen, diese Aktie, und trotzdem jedes Jahr die Dividende erhöht. Dann natürlich auch Johnson & Johnson, auch mit eines meiner liebsten Unternehmen. Und vielleicht kann ich beim nächsten Depotrückblick schon berichten, ich bin's dabei. Seit 58 Jahren wird hier die Dividende erhöht, und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, Mensch, wie schaut das eigentlich in Deutschland aus? Gibt es ein Unternehmen, das auch schon ein sogenannter Dividendenaristokrat ist, sprich seit über 25 Jahren am Stück erhöht? Ja, ein Unternehmen gibt es, und das ist die Fresenius AG. Waren wir ja beide auch investiert, und auch beide war, glaube ich, unsere erste Hauptversammlung zusammen. Ja,
genau.
Oh, war das schön? Ja, doch. Also es war ein bisschen langweilig.
Ja.
Aber sonst, ja, wir waren gemeinsam mit dabei. Und ja, hast du denn Dividendenaristokraten noch im Depot, die du jetzt so auf Anhieb weißt?
Also mit 3M habe ich sogar einen Dividendenkönig dabei. Ich will ja nicht angeben. Und auch Altria ist ja ein Dividendenkönig.
Stimmt.
Seit neuestem erst. Und ansonsten fällt mir jetzt so keiner ein.
Hättest du gern hier noch einen von der Liste im Depot?
Wie ist das mit AT&T?
AT&T glaube ich nicht, weil nicht sie wurden so lange, ja, ne? aufgespalten vor ein paar Jahren. Hm. Okay. Ja, kann sein, aber es ist ja auch nur noch bei AT&T eine marginale Dividendenerhöhung. Und da muss man auch wieder sagen, wichtig ist natürlich, sucht euch gerne natürlich Unternehmen aus, die Dividenden erhöhen, auch regelmäßig, aber es sollten auch gesunde Erhöhungen sein, nicht nur der Inflationsausgleich. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare auch, was sind denn deine Favoriten, wenn es um Dividendenerhöhungen geht. Wir haben natürlich auch noch nicht nur die Bardividende mitgebracht, sondern besprechen heute auch mal die Sach-, Natural- und Stockdividende. Und was ist eigentlich, oder wir beginnen mit der Sachdividende. Was ist eine Sachdividende? Sachdividenden sind Produkte, welche die Aktiengesellschaften an ihre Aktionäre verteilen. Marcel, hast du hier ein Beispiel für uns?
Ja, richtig. Und zwar einmal der Pyjama- und Schlafanzughersteller Kalida. Und
machen auch noch viele andere schöne Bohne, muss man auch sagen.
Also ja, nicht nur. Ja, stimmt. Wir haben natürlich noch andere Sachen, aber vor allem die Pyjamas kriegt man als Aktionär. Und zwar im Wert von 80 Euro. Und die Voraussetzung dafür ist, dass man 20 Aktien hält und sich natürlich im Schweizer Aktienregister einträgt.
Das kann man ganz einfach machen, 20 Aktien kaufen, zum Beispiel bei Lange und Schwarz, und dann einfach die Depotbank damit beauftragen, dass man in das Schweizer Aktienregister eingetragen wird. Wichtig ist, informiert euch natürlich vorher wie immer über die Gebühren. Ich habe noch was Süßes mitgebracht. Oh. Ich spreche über Lindt und Sprüngli. Da kriegen Aktionäre einmal im Jahr einen Schokoladenkoffer. Voraussetzung ist natürlich, du musst Besitzer sein der großen Aktie. Es gibt zwei Aktien, also sowas wie Vorzugs- und Stammaktien, und du musst die große Aktie halten. Glaubst du, was meinst du, was kostet so eine Lindt-Sprüngli-Aktie?
Ja, ich war ein bisschen schockiert, weil ich nur die für 7.000 Euro umgerechnet kenne. Ja. Aber du hast mich eines Besseren belehrt.
Nee, warte, das schneiden wir.
Aber du hast mich ja eines Besseren belehrt.
Genau, denn nämlich, das ist nur ein Zehntel von den eigentlichen Anteilen. Wir reden über die große Aktie für aktuell ungefähr 76.000 Euro. Und da musst du dich auch noch eintragen lassen ins Schweizer Aktienregister. Aber dann bekommst du einmal im Jahr einen Koffer, circa
4 bis 5 Kilo
wiegt das Ding, ja, mit allen Produkten in einfacher Ausfertigung. Ja, warum nicht?
Ne? Ja, und mit dem Restgeld könntest du noch Peloton-Aktionär werden, damit du das Ganze wieder abtrainieren kannst.
Genau, wir haben ja heute auch gesehen, es gibt ja dann auch wirklich eine Dividende von über 900 Franken, dazu noch eine Sonderausschüttung von über 700 Franken aufgrund des Firmenjubiläums. Aber das Unternehmen wächst organisch noch richtig gut. Also hätte ich gar nicht so gedacht, muss ich wirklich sagen. Hast du denn uns noch ein Unternehmen mitgebracht?
Ja, und auch Sixt, also wir müssen gar nicht erst in die Schweiz, denn wir haben hier in Deutschland auch tolle Sachdividenden, zum Beispiel die Sixt, die hier mit einem Goldstatus belohnt und natürlich auch 20% auf alle Buchungen. Und das habe ich selber schon genutzt.
Ja.
Und finde ich schon sehr, sehr spannend. Man lässt sich quasi bei Sixt registrieren, dass man, lässt einfach nur die Bestätigung hin,
vom Depot.
Mailen vom Depot, dass man ein paar Anteile hat, und schon kriegst du 20% auf die Buchung. Das fand ich schon ziemlich cool. Und Voraussetzung hierfür, ja, eine Stamm- oder eine Vorzugsaktie, also 50 Euro, was soll's. Und finde ich sehr spannend. Das ist
eigentlich schon ordentlich, ne? Mhm. Manchmal bin ich ja beruflich in Berlin und schlafe dann auch gegenüber vom Berliner Zoo. Und ich wusste gar nicht, dass es eine Aktie gibt vom Berliner Zoo. Wusstest du das?
Nein, nein.
Und dann habe ich gelesen, Mensch, was kriegst du denn, wenn du eine Aktie hältst? Ja, kriegst du eine Dauerkarte oder ein Dauereintrittsrecht, also eine Dauerkarte, eine Jahreskarte. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht mal so, ja, unsexy, um es mal so zu sagen. Und da habe ich mal geschaut, was kostet denn eine Aktie? Aktuell 8.500 Euro. Also da musst du schon ein großer Zoogänger sein.
Ja, heute gesunken um 500 Euro.
Ja, genau. Also das ist dann natürlich auch Wahnsinn. Auch die Spreads natürlich, wir haben da mal geschaut, auch so bei einer Berkshire Hathaway oder auch bei Lindt, da bist du ja wirklich mal mit mehreren 100 Euro teilweise auch vom Spread mit dabei. Kommen wir von der Sachdividende, also wirklich, wenn Unternehmen Produkte und Dienstleistungen ihren Aktionären zu einem besseren Preis zur Verfügung stellen. Ich würde sowas zum Beispiel auch richtig gern mal sehen bei zum Beispiel E.ON. Da wäre das doch auch mal ein Ding, wenn es dann einfach mal einen Aktionärstarif geben würde, oder?
Ja, das wäre eine coole Idee.
Wäre für mich vielleicht sogar ein Grund einzusteigen.
Ja, klar,
so, wenn du so sparen. Wenn du dadurch sparen kannst und teilweise noch an deinem eigenen Unternehmen sozusagen auch von deinem Unternehmen mit profitierst, warum denn eigentlich nicht?
Ja.
Kommen wir von der Sach zur Naturaldividende. Und das sind Produkte, welche die Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre verteilt, auf zum Beispiel Hauptversammlungen in Form von Essen und Trinken. Und mein erstes Thema ist ja sehr bekannt, war auch damals in den Tagesthemen Kampf ums Mampf oder Kampf am Buffet. Das gab es mal bei Daimler. Da waren 5.500 Aktionäre. Und Marcel, was würdest du sagen? Wie viele Bockwürste oder Würstchen würdest du denn schaffen?
Ja, also ich würde maximal eine oder vielleicht auch zwei essen, wenn der Tag lange geht. Na, ich würde mir noch ein paar einpacken.
Vielleicht. Okay, genau, richtig. Vielleicht warst du das ja sogar. Es hat sich wirklich so ergeben, dass jemand an diesem Würstchenbuffet diese Würstchen in seine Tasche gestopft hat. Für, was weiß ich, für die Inge zu Hause wahrscheinlich.
Kann sein.
So unglaublich. Und dann hat ein anderer das gesehen und hat sich darüber so aufgeregt. Zu Recht natürlich. Du kannst einem Mann ja alles klauen, aber nicht die Würstchen.
Und nicht das Essen.
Und was hat er gemacht? Er hat die Polizei gerufen. Ja. Nehmt diesen Mann fest.
Ob die dann auch noch ein Würstchen bekommen haben?
Die Polizisten? Ja, nee, waren ja keine mehr da. Waren ja alle in der Tasche.
Komplett alle weg, ne?
Ja.
Du hast die letzte gegessen.
Also schon unglaublich. Wir waren ja bis jetzt bei Wirecard auf der Hauptversammlung. Da fand ich das Essen doch ganz gut.
Das stimmt. Die haben sich nicht lumpen lassen dafür, dass sie eigentlich gar nicht das sich leisten hätten können.
Ja. Dann Fresenius war eigentlich auch ganz gut.
Spätzle gab es da.
Stimmt.
Sehr lecker.
Bei Bayer gibt es immer nur, gab es auch, ich glaube,
Glyphosat.
Eine Bockwurst mit Glyphosat. Ein bisschen Glyphosate oben drauf. Also, das ist natürlich so immer so ein Kampf. Aber es gibt auch so eine Faustformel unter Aktionären. Je höher die Marktkapitalisierung, desto schlechter ist das Essen. Wusstest du das?
Nein, das hat man nie gehört.
Ja, das ist so, also es soll echt coole Unternehmen geben, so kleine SDAX-Unternehmen. Wir brauchen mal eine Aktie aus dem SDAX. Da kriegst du wahrscheinlich wirklich richtig tolles Essen. Naja, hast du uns denn noch ein Unternehmen mitgebracht?
Verwöhnt wurden auch die Anleger von Siemens. 1,3 Tonnen Metzgerschinken, Leberkäse, Pute und mehr als 6.000 Portionen Eis stellte man zur Verfügung zu den Aktionären. Und das fand ich ja schon... Ja,
schon
extrem
viel, ne?
Viel und gerade die 6.000 Portionen Eis, ich würde, glaube ich, die ganze Zeit nur in der Halle draußen warten und gar nicht so richtig der Hauptversammlung folgen.
Deswegen stehen aber überall diese Lautsprecher, also du kannst ja überall bei einer Hauptversammlung zuhören, selbst auf der Toilette sind Lautsprecher angebracht, dass du mal schön, wenn du dein Geschäft erledigst, einfach mal zuhören kannst. Wir gehen weiter von München nach Hamburg. Marcel, was gab es denn bei Beiersdorf?
Bei Beiersdorf zum Beispiel gab es schon öfter oder meistens Suppe, Kuchen, Kaffee, also eigentlich so Klassiker, auch Apfelsaft. Und hier gibt es auch ein bisschen ja eine Sachdividende, denn man hat eine Pflegetüte mit natürlich Nivea-Creme dazu bekommen. Finde ich eine feine Sache. Wir hatten gleich noch ein bisschen mehr davon.
Genau. Wir werden ein bisschen nostalgisch. Ich rede von, Erotik. Jetzt wird es schmutzig. Beate Use. Hier gab es nämlich regelmäßig Sexspielzeug, Dessous und man konnte Bilder mit freizügigen Damen machen und diese dann auf eine Postkarte drucken lassen und verschicken. Also zum Beispiel Ralf Schumacher war ja Aktionär bei Beate Use, wäre natürlich wahrscheinlich jetzt total stolz. Ob er, glaubst du, er hat so eine Postkarte?
Ich glaube schon, ja.
Er
hat so eine Postkarte und die hat wahrscheinlich auch jemanden verschickt.
Ja, also ja, er war auch mit dabei. Geht heutzutage natürlich alles nicht mehr. Kommen wir von den Naturaldividenden und 1,3 Tonnen Metzgerschinken zu Stockdividenden. Marcel, was ist denn das?
Und Stockdividenden sind Aktien, welche Unternehmen ausgeben anstatt einer Bardividende. Das heißt zum Beispiel Air Liquid. Das haben wir ja beide auch im
Stolze
Depot.
Aktionäre, auch
richtig.
Schon einmal mitgemacht.
Es gibt alle zwei Jahre, alle 10 Aktien, immer eine weitere Aktie.
Toll.
Und du hast jetzt schon eine geschenkt bekommen tatsächlich?
Du ja auch, ne?
Ja,
na klar. Du hast die doch sogar schon abgegeben, deine Aktie.
Nein, ich habe die nur umschreiben lassen, damit ich eine höhere Dividende bekomme.
Ach so, aber du hast noch keine bekommen?
Nein, genau, da bin ich leider erst im nächsten Zyklus dabei.
Nächstes Jahr ist es ja auch schon so wieder soweit. Also für alle, die diese Gratisaktie abstauben wollen, ihr müsst eigentlich nichts anderes machen, außer versuchen, dem lieben Marcel und mir 10 Aktien abzukaufen. Oder ihr geht natürlich an die Börse. Und schon seid ihr nächstes Jahr mit dabei. Und du hast es ja schon erwähnt, was man richtig toll machen kann. Man kann die Aktien ja umwandeln und dann gibt es auch eine höhere Dividende auch für die Aktionäre. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und innerhalb dieser 2 Jahre kauft natürlich auch Air Liquid wieder Aktien zurück, um die zurückgekauften dann an die treuen Aktionäre auszuschütten. Finde ich eigentlich eine super Sache.
Ein positiver Teufelskreis.
Ja, auf jeden Fall. Einen weiteren positiven Teufelskreis hat die Firma Enzavis. Jedes Jahr, also ist ein Betreiber von Solarparks und natürlich auch Photovoltaikanlagen und sie machen auch Asset Management für Fonds. Und hier gibt es jedes Jahr oder schon seit einer gewissen Zeit eine Wahldividende entsprechend dem Kurs. Und da gibt es auch verschiedene Bezugsverhältnisse. Das finde ich ziemlich cool. Aktuell ist die Quote 60,25 Aktien musst du haben, um eine Gratisaktie zu bekommen. Im Jahr 2018 lag diese noch bei 35:1. Aber diese Quote wird auch gesenkt und erhöht. je nachdem, wie der Aktienkurs natürlich sich auch bewegt hat. Alternativ kannst du natürlich auch sagen, ich nehme eine Bardividende. Aber für langfristig orientierte Anleger, muss ich sagen, finde ich diese Stockdividenden doch hochinteressant. Wie siehst du das?
Ja, richtig, genau. Deswegen sind wir auch, glaube ich, bei Air Liquide mit drin, weil es nicht nur ein erfolgreiches und robustes Unternehmen ist, sondern eben auch, weil man hier doch als Aktionär einen schönen Mehrwert haben kann.
Genau. Enservis können wir auch jedem eigentlich nur mal ans Herz legen. Sieht auf den ersten Blick doch ganz gut aus. Solltest du Enservis Aktionär sein? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Und Marcel, jetzt, wenn du dich entscheiden dürftest zwischen einer vorgestellten Naturalstock oder auch natürlich Sachdividende oder einem Dividendenaristokraten, wen würdest du wählen von den Unternehmen, die wir heute besprochen haben?
Ich würde es tatsächlich ein bisschen abhängig machen, auch von dem Mehrwert. Also zum Beispiel als SIX-Aktionär fühle ich mich da völlig wohl, weil ich auch weiß, ja, das Unternehmen ist super. Aber ich, ganz ehrlich, ich brauche keinen Schokoladenkoffer, der würde mich jetzt gar nicht so sehr reizen. Bin ich jetzt, ja gut, Pyjama, ne? Kann man machen,
wenn, das ist eine schöne Sache. Anders. Du müsstest eine Aktie der eben gerade besprochenen Unternehmen
nur kaufen, aufgrund des Mehrwerts kaufen.
Ja.
Dann würde ich mich tatsächlich für Air Liquide entscheiden. Ah. Weil man hier also wirklich eine Bardividende hat und natürlich noch
die Stockdividende dazu.
Genau.
Ja, da würde ich sagen, ja, ich gehe mit.
Ach ja.
Das auf jeden Fall. Oder vielleicht auch den Berliner Zoo, um, wenn ich in Berlin bin, auch mal mein Dauereintrittsrecht wahrzunehmen.
Ein weiterer Vorteil ist ja auch, dass gerade die Naturaldividenden, die Stockdividenden auch einfach frei sind von Steuern.
Ja, aber auch nicht ganz. Also das ist natürlich wie immer keine Anlageempfehlung oder auch keine steuerliche Empfehlung, was wir machen. Hier muss sich auch jeder selber mit seinem Steuerberater nochmal auseinandersetzen.
Naja, man muss zumindest keine Kapitalertragssteuer drauf zahlen. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Riesenvorteil für manche.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, hier der Typ, der bei Daimler hier die Würstchen geklaut hat, müsste auf jedes Würstchen nochmal Kapitalertragssteuer zahlen.
Richtig.
Oder auf die 1,3 Tonnen Metzgerschinken musste er auch nochmal Kapitalertragssteuer zahlen.
Nee, aber gerade bei Encarvis ist es ja dann doch ein Riesenvorteil, weil man, ich sag mal, kriegt eine Aktie. Angenommen, man hat jetzt, keine Ahnung, 2018 vielleicht 140 Stück gehabt, dann hätte man 4 Aktien gekriegt und hätte dann einfach auch diese kostenfrei.
Ich finde es eigentlich auch eine super Sache, weil sie auch natürlich immer die Wahldividende dem Kurs anpassen. Und das finde ich ziemlich cool, weil auch in schlechten Zeiten profitierst du natürlich dann sogar noch besser vom Unternehmen. Das wäre für mich definitiv auch ein Grund, langfristig dabei zu bleiben. Und apropos dabei bleiben, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Ja.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, natürlich, wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao. Ja, Siemens, ja, sie haben 1,3 Tonnen. Ja, ich habe noch Siemens mitgebracht, die 1,3 Tonnen Metzgerschinken. Klappe die vierte. Okay. Verwöhnt wurden die Anleger auch bei Siemens, denn hier wurden 1,3 Tonnen... Verwöhnt wurden auch die Aktionäre von Siemens. Sie durften 1,3 Tonnen Metzgerschinken verspeisen. Verwöhnt wurden auch die Aktionäre von Siemens. 1,3 Tonnen Metzgerschinken, Leberkäse, Pute und mehr als 6000 Portionen Eis durften oder mussten sie eher essen. Also schon eine sehr, sehr große Anzahl an Speisen.
Die armen Schweine.